Fans und willkommen zu einer neuen Folge von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Markus und freue mich auch überhaupt endlich mal wieder hier zu sein. Es ist schon wieder ein bisschen her, glaube ich. Ich meine, ich war auch im Urlaub, das muss auch mal sein zwischendurch. Hab und da keinen Podcast aufgenommen. Ich glaube, Disclosure Day habe ich zuletzt gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder über einen Monat her. Darum ist es schön, hier mal wieder zu sein und auch diese Sache hier heute zu leiten. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, sonst würde ich auch gnadenlos versagen. Ich habe den werten Stefan hier bei mir.
Hallo Markus.
Hi. das freut mich umso mehr, weil ich habe eigentlich immer Bock, mit dir sowieso zu quatschen. Klar. Im Leben, weil du ein netter Mensch bist.
Jawohl.
Aber Podcasts machen wir viel zu selten. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn dir jetzt noch was anderes einfällt, aber ich kann mich nur an unseren Kamikaze-Podcast zu Final Destination Bloodlines erinnern.
Ich glaube, das war auch wirklich der erste und letzte. Dementsprechend ist das hier jetzt der letzte. Vor dem nächsten dann.
Gut, ich dachte, du wolltest jetzt schon nicht dich von mir trennen.
Kündigung eingereicht, hier live im Podcast.
Ja, und das war am Ende dann auch, aber es lohnt sich, dass ich das anzuhören. Das ist, glaube ich, sehr chaotisch geworden.
Ich glaube, der ist super unterhalten.
aber er war, glaube ich, am Ende schön. Wir haben ja da wirklich noch, weil es keine Pressevorführung damals gab, das irgendwie uns noch reingeballert und dann versucht so mehr oder weniger on the fly irgendwie noch Rankings zu machen, was alles ein bisschen wild durcheinander, aber es hat Spaß gemacht. Und deswegen ist das eine wohlige Erinnerung am Ende. Aber man muss sagen, wenn wir beide zusammen Podcast machen wollen, dann ist es offenbar generell ein bisschen chaotisch.
Klar. Ja.
Also wir hatten schon einen Termin für Toy Story 5 eigentlich abgemacht
vor deinem Urlaub, ja.
War das sogar noch? Ja. Genau. Und dann war Stromausfall im Büro.
Tja, kann man nichts machen.
Kann man nichts machen. Dann hatten wir die Woche schon einen Termin.
Ja, gestern.
Da war ich dann krank. Und dann, ja, haben wir jetzt spontan gesagt, ja, wir kommen jetzt einfach mal versuchen beide herzukommen und schauen, ob es klappt noch.
Und es hat geklappt.
Und es hat tatsächlich geklappt. Aber gerade dann noch gemerkt, der Termin wird knapp, weil der Raum, der das Studio dann bald belegt ist. Der Rechner war voll, also der wollte auch nicht irgendwie mitmachen. Jedenfalls haben wir es jetzt endlich geschafft, uns mal hier zusammenzufinden, wir haben es glaube ich noch nicht enthüllt, auch wenn es der Titel natürlich wieder enthüllt, über Toy Story 5 zu reden.
Ah, oh, wie schön.
Ja. Darauf wartet offenbar auch die Welt. und man muss auch dazu noch sagen, zu unserer, Entschuldigung vorneweg, es ist auch bei uns dadurch, dass es jetzt so lange gedauert hat, eine Weile her. Wir hatten ja eine Preview zu Toy Story 5 für einen Filmstarts- und Moviepilot, die ich auch moderieren durfte.
Ja, das war ganz besonders für dich, oder?
Das war wirklich, das war mal wirklich ein besonderes Erlebnis. Ich wurde halt gefragt und dachte so, ja. Warum eigentlich nicht mal probieren?
So laufen die Entscheidungsprozesse hier bei Filmstarts.
Man blickt hinter die Kulissen.
Der andere denkt sich,
warum nicht, wenn es sein muss. Nee, ich dachte, das kann man wirklich mal ausprobieren. Ich wurde schon vorher mal gefragt, aber ich dachte, es sollte sich schon irgendwie irgendwas sein, wofür ich mich dann irgendwie interessiere, wofür ich auch halbwegs brenne. Und ich habe es dann auch zusammen gemacht mit unserem guten Kollegen Jan Felix von Moviepilot, der ja auch schon mal zu hören war. Das war auch ein super, super Partner einfach. Und dann ist er ja schon gerade bei sowas Neuem irgendwie aufgeregt.
Ihr habt das auch wirklich toll gemacht.
Aber es hat am Ende dann auch echt Spaß gemacht. Mhm. Auch währenddessen schon. Manchmal ist es dann so, dass man danach sagt, okay, war jetzt ganz gut, nett. Aber es war auch währenddessen schon so, und man dachte, ja, das ist eigentlich, läuft ganz cool.
Aber konntest du dich danach überhaupt noch auf den Film konzentrieren oder warst du so vollgepumpt mit Adrenalin?
Es war wirklich ein bisschen seltsam erstmal. Also es war ja auch so, es war ja nicht nur, wir sind da auf die Bühne und haben gesagt, ja, jetzt zeigen wir den Film. Es war ja auch noch mit Special Guests. Und das ging ja auch immer so ein bisschen hin und her. Erst hieß es so, da als ich zugesagt hatte, hieß es, ja, Bully kommt halt vorbei. Der spricht ja Woody im Deutschen seit dem dritten Teil von Toy Story. Und da dachte ich so, ach ja, kann man ja ein lockeres Gespräch machen. Ist dann vielleicht sogar noch entspannter und cool. Klar, kein Problem. Und dann hieß es irgendwann, ja, Andrew Stanton, also der Regisseur, kommt vorbei. Dann hat der abgesagt. Also, okay, vielleicht ist das gut. Ja, dann halt nur Bully. Aber stattdessen kommt halt Pete Docter, der halt einer der Pixar-Chefs ist und auch sowas wie Oben und Alles steht Kopf gemacht hat, noch mit der einen Produzentin Lindsay Collins von Toy Story 5 vorbei. Und dann müsste quasi so ein größtenteils auf Englisch und Mischmasch, Deutsch, Englisch, irgendwie so. Irgendwie, ihr kriegt das schon irgendwie hin.
Ja, und Bully ist dann aus dem Englischen noch ins Deutsche geswitcht. Ja. Das war noch eine zusätzliche Belastungsebene.
Ein bisschen schon, obwohl der das halt sehr gut gemacht hat. Also wir haben es dann halt auf Englisch gemacht, weil wir wollten jetzt auch nicht simultan übersetzen, weil wir jetzt den Film auch schnell zeigen wollten und jetzt das nicht ewig in die Länge ziehen wollten. Und Bully hat dann quasi größtenteils dann auf Deutsch geantwortet, weil ja auch ein deutsches Publikum da war. Aber am Ende lief es dann doch, trotz dieser ganzen Hin- und Her-Geschichten, ziemlich gut. Aber ja, wie du sagst, ich brauchte dann erstmal so 2-3 Minuten, als ich mich da hingesetzt habe, um da den Film halt auch selber zum ersten Mal zu sehen, bis ich so richtig da war. Also den Anfang habe ich so halb mitgeschnitten, muss ich sagen. Also da musst du dann gleich mal kurz erzählen, worum es ging. Ja, aber vielleicht, bevor wir dazu kommen, erstmal schon mal ganz grob, wie wir eigentlich zur Reihe stehen und wie wir das überhaupt finden, dass jetzt noch ein fünfter Teil kommt, nachdem Pixar irgendwann mal vor Urzeiten gesagt hat, ja, Sequels finden wir eigentlich nicht so geil.
Also ich habe mir, genau wie du, jetzt im Vorfeld nochmal alle Toy Story-Teile angeguckt, weil die mir auch persönlich sehr nah am Herzen liegen. Mhm. Ich würde sogar behaupten, dass das meine erste so wirkliche Kindheitsreihe ist, die mich so begleitet hat ins Erwachsenenalter hinein. Also bei mir hat es von den Stationen her auch immer ganz genau gepasst. Für mich war
das ist ja perfekt, ja.
Genau, Teil 3 der große emotionale Abschluss. Mhm. Auch ich war da in dem Alter, wo man dann seine Spielzeuge irgendwann wegpackt quasi. Aber die Erinnerungen leben ja noch im Kopf irgendwo. Mhm. Und jetzt gerade beim Rewatch ist mir aufgefallen, dass Toy Story 1 natürlich immer noch ein wahnsinnig guter Film ist. Also der geht ja nur irgendwie 75 Minuten oder sowas. Der ist schnell geschnitten, hat aber alle wichtigen Sachen dran, um diese Figuren zu charakterisieren. Sieht aber heutzutage echt einfach richtig grausam aus. Das muss man einfach mal sagen. Da würde ich mir richtig mal so ein Remake einfach wünschen. Also einfach alles lassen quasi, Tonspuren nehmen, Handlung, nichts verändern, aber...
Also ein Remaster vielleicht.
Genau, ein Remaster. Nochmal optisch schön tatsächlich rüberpolieren. Ich glaube nicht, dass ich das rentieren würde, deshalb macht das auch keiner, aber der Film hätte es eigentlich verdient, auch so als Aushängeschild dieser Reihe. Und das war damals der erste große Pixar-Film, das war diese Revolution von 2D nach 3D.
Ja,
und
generell der erste abendfüllende, komplett computeranimierte Spielfilm.
Genau, ja.
Also nicht nur für Pixar, sondern für die Welt.
Und der ist erstaunlich gruselig. Also ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe zum ersten Mal. Ich konnte wirklich extrem viele Passagen mitsprechen einfach wieder. Ja. Ich glaube, ich hatte die Kassetten. Das muss irgendwie so gewesen sein, dass ich das ganz oft gehört habe, aber nicht so oft gesehen. Also ich glaube, ich habe den 4-mal gesehen oder sowas, aber das muss irgendwo in Dauerrotation irgendwann gelaufen sein, weil das mir alles so vertraut war und so viele Erinnerungen geweckt hat. Das war richtig, richtig schön nostalgisch.
Aber wenn du das sagst, ne, wenn ich gerade so Filme mir jetzt anschaue, alleine, die eigentlich so ein jüngeres Zielpublikum haben, da habe ich gleich im Hinterkopf, kann ich das vielleicht mal mit meinem Sohn demnächst gucken, der ist jetzt halt 5.
Ja.
Und da dachte ich dann danach, ey, das wäre, glaube ich, nicht zu Ideen.
Das ist einfach Albtraummaterial durch die Menschen, die da auftreten, weil die Gesichter alle sehr unangenehm sind.
Da fängt es schon an heutzutage. Und dann hast du halt noch diese ganze Geschichte Sid. mit den
Sid!
Ja, genau, mit Sid und den zusammengebastelten Spielzeugen. Klar, hast du da die Wendung, die sind eigentlich alle nett und so, aber die sehen halt trotzdem erstmal gerade für ein Kind und gerade auch, was die Animation angeht, ziemlich creepy aus.
Das ist am Anfang super, super gruselig, gerade weil auch die Woody und Buzz ja sagen, das sind Kannibalen.
Ja.
Und ich weiß nicht genau, ob ich als in diesem Alter schon wusste, was ein Kannibale ist, aber es ist auf jeden Fall, du siehst, sie nehmen halt das Spielzeug auseinander.
Absolut,
ist schon creepy.
Ja. Und dann die weitere Reihe. Ich meine, du hast ja jetzt schon inklusive 3 ein bisschen anklingen lassen. Wie ist danach für dich so?
Ich persönlich war nie der große Fan des zweiten Teils. Ich habe den jetzt nochmal geschaut. Ich finde den wirklich sehr charmant. Finde den aber von den dreien weiterhin den schlechtesten, was ihn aber nicht zu einem schlechten Film macht. Also der kriegt bei mir eine 3,5. Und dann kommt natürlich das Meisterwerk, Teil 3. Der ist ja wohl absolut großartig. Und der hat auch gruselige Szenen. Also die ganze Geschichte um diesen Flauschebär und diese Mafia, was ja schon so Verschwörungsthriller-Vibes irgendwie mit sich bringt und zwei Klassengesellschaft, aus der man nicht rauskommt. Das hat so eine fast was Dystopisches eigentlich, so eine dystopische Gesellschaftsordnung, die da aufgezogen wird.
Ja. Obwohl ich finde, das ist eher so, was Storytelling angeht, ein bisschen gruselig, jetzt nicht unbedingt so visuell. Da ist fand ich beim vierten dann krasser beim Rewatch nochmal. Diese ganzen Bauchrednerpuppen, die da
Ja, genau, die sind auch.
Das ist auch schon ziemlich creepy, Ja, also dann sage ich auch erstmal kurz den ersten drei. Also generell muss ich sagen, auch wenn ich gesagt habe, Preview übernommen, weil halt ich will was, wofür ich halbwegs brenne, würde ich auch dazu stehen. Aber ich war trotzdem nie der riesen Toy Story-Fan. Bei mir hat das nie so ganz Klick gemacht. Also ich habe den damals sogar, glaube ich, im Kino gesehen, den ersten, als er rauskam. Fand das bestimmt auch ein bisschen creepy und habe ihn danach vielleicht noch ein, zweimal gesehen. Aber er hatte wirklich so ikonische Szenen, trotzdem auch, dass die irgendwie drin waren. Also er hat schon was mit mir gemacht. Ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt, weil die Prämisse ist ja sehr dankbar. Einfach Spielzeug, was lebendig wird, ist geil. Und ich fand den Film auch gut, aber nie so, dass es für mich so ein Must-Have war, was ich irgendwie öfter mal gucken muss und dass ich jetzt total der Riesenfan und die eben neuen Teil dazu super entgegenfiebere. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es auch so was so ein bisschen das Drachenzähmen-Problem bei mir ist. Ich mag das Design einfach generell nicht so gut. Ich fand nie, dass das Spielzeug cool aussieht. Und was als Kind, naja, heutzutage ist es egal, aber als Kind ist es wirklich so ein, wo, glaube ich, so die Schwelle fehlt, um ich finde das richtig cool und will das auch haben. So.
Stimmt auch. Also ich tatsächlich, die Story, Toy Story-Figuren sehen alle sehr altbacken aus, könnte man fast sagen.
Und alles so komische rund und so, das war nie so mein Design.
Mir ist auch aufgefallen, dass im ersten Teil ein NES zu sehen ist. Dementsprechend, also ich glaube auch nicht, dass es im Jahr 95 spielt. Ich glaube, das wurde später angepasst. Ich glaube, das ist so Kindheit aus den 80ern quasi.
Ja, das kann auch sein,
Das würde auch sehr gut passen.
Ja, und wie gesagt, deswegen habe ich nie so viel gebrannt. Aber ich muss sagen, es ist jetzt keine große Kritik. Also ich finde die alle gut. Also es ist trotzdem erstaunlich, selbst wenn es bei mir so quasi aus persönlichen Gründen irgendwie ein Level drunter ist, was für konstant hohes Niveau die für mich haben, im Grunde alle Teile. Und ich muss auch sagen, der dritte sticht dann doch nochmal heraus aus allem. Also der ist einfach so
der
rund und fantastisch
so
erzählt.
Ein großartiger Abschluss.
Und so, genau, und so ein super Abschluss. Also danach hätte man gut und gerne wirklich Ende machen können. Also das ist ja total darauf angelegt. Und klar, da wird ja schon Bonnie eingeführt und so. Die Option ist natürlich da weiter zu erzählen. Aber er wäre einfach so ein glorreicher Abschluss für die ganze Reihe gewesen.
Ach Markus, ich kriege jetzt schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich an den dritten Teil und diese Müllverbrennungsanlage denke. Das ist ein Finale. Ich weiß nicht, ob ich das so nochmal in dieser Emotionalität nochmal so erlebt habe. Auch weil es halt der Abschluss der gesamten, damals ja Abschluss der gesamten Reihe war. Und diese Figuren, aber, also die sagen ja auch tatsächlich da nichts. Die nehmen sich alle nur bei den Händen gehen ihrem Schicksal entgegen. Ja, das ist auch ganz fantastisch.
Vor allem aber auch auf so zwei Ebenen. Du hast dieses dramatische, emotionale Actionfinale und danach aber nochmal diesen emotionalen Abschied, der auch nochmal, oder auch nochmal. Also die ganze Zeit bist du im Grunde Gefühlsachterbahn, fährst du da am Ende. Das ist wirklich fantastisch. Und du hast auch tatsächlich mal einen Bösewicht, der ein bisschen...
Ein richtiger Bösewicht ist.
Also im ersten hast du halt dieses verzogene Kind, im zweiten diesen Spielzeugsammler, der einfach böse ist.
Der da einfach Geld
böse
haben will.
Einfach Geld haben will.
Der ist geldgierig. Ja.
Also
böse. Ja, ich bin auch ein Sammler. Ich habe mich in dem ein bisschen wiedergefunden.
Ja, John Lasseter, der die ersten gemacht hat, der hat ja auch gesagt, das ist eigentlich an ihn so angelegt, weil er auch so ein Spielzeugsammler war. Also ja, böse ist vielleicht, er will halt irgendwie Geld damit machen. Und im dritten hast du dann mit diesem Bärchen und seiner Hintergrundgeschichte dann wirklich auch mal einen vielschichtigeren Bösewicht.
Ja, der glaubt halt einfach nicht an die reine Liebe eines Kindes zu seinem Spielzeug.
Ja, genau. Und wie das am Ende dann auch quasi diese Ambivalenz dann bis zum Schluss beibehalten wird. Also der hilft ihnen ja dann doch zeitweise und am Ende kann er dann trotzdem nicht aus seiner Haut. Und
er kriegt sein verdientes Ende.
Und er kriegt sein verdientes Ende, ja. Genau. Auch sehr gut. Ja, und dann kam irgendwie doch noch Toy Story 4.
Ja.
Oder im Deutschen, Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Was sie da geritten hat, weiß ich auch nicht.
Der deutsche Untertitel ist wirklich so schrecklich, zumal der
aber
jetzt
ich verstehe es auch nicht, weil die Reihe ist super erfolgreich, auch bei uns. Wie kommt man denn auf die Idee, das irgendwie anpassen zu wollen?
Ich glaube, weil man...
Also irgendeinen Grund gab es ja wahrscheinlich.
Es ergibt ja sogar ein bisschen Sinn, weil das so ein nachgeschobener Epilog eigentlich ist.
Ja, aber es sind ja trotzdem alle wieder dabei und so. Also das ist ja, weiß ich nicht.
Aber vielleicht wollte man so klar machen, also ich weiß nicht
die
genau, was
die eigentliche Geschichte
da, genau,
ist vorbei,
genau,
wir machen
richtig.
Irgendwas Neues jetzt.
Und so fühlt sich dieser Film auch an. Ja. Also der ist tatsächlich auch nicht schlecht.
Ja.
Ich habe den jetzt auch nochmal geguckt und ich fand den, also es ist auch der einzige Teil, den ich standardmäßig auf Englisch gucke, weil du hast... Kay und Peele hast du dabei, die halt ein wunderbares Komiker-Duo sind und die brauchst du einfach im Original. Das
und Keanu
ist auch
Reeves in seiner besten Rolle.
Genau, Keanu Reeves in seiner besten Rolle. Das ist einfach wirklich, glaube ich, der lustigste Teil der Reihe. Der ist vielleicht nicht mehr ganz so emotional, obwohl ich es schön finde, dass die Geschichte von Porzellinchen dann noch irgendwo nochmal einen vernünftigen Abschluss bekommt, weil die wird im dritten Teil einfach so ein bisschen, wie gesagt, die ist halt weg. Ja. Die wurde halt weggegeben. Mhm. Und da wird erklärt, was mit ihr passiert ist und dass sie jetzt auch zu sich selbst gefunden hat und in dieser Rolle aufgeht.
Ja,
sowieso. Es ist nett. Ich finde, es ist ein netter Abschluss irgendwo.
Und das war ja wieder ein Abschluss. Also ich fand ihn auch schön.
Ja.
Und tatsächlich am Ende auch wieder emotional, weil du wieder einen Abschluss kriegst. Und ich mochte das Setting ganz gerne mit diesem ganzen Jahrmarkt und diesem Antiquitätenladen. Also ich fand ihn auch gut. Für mich ist das wirklich so, eigentlich bis auf Teil 3, der für mich raussticht, eigentlich alles so ein Niveau mit ein bisschen Abstrich nach oben und unten.
Aber Teil 4 macht so ein bisschen Teil 3 kaputt, weil gerade die emotionale Abschlussszene von Teil 3 ist ja, dass Andy Woody übergibt.
Ja.
Und in Teil 4 kommt ja dann schon so ein bisschen raus, okay, Woody spielt gar keine Rolle mehr, also hat keinen Platz im Herzen
aber gut,
von Bonnie gefunden.
Aber dann behalten die so ein bisschen ja natürlich auch die Linie bei. Es geht ja immer ums Ersetztwerden und Vergänglichkeit
natürlich,
auch so ein bisschen und so. Und diese Gegensätze alt und neu und so, das hast du ja von Anfang an da angelegt. Also das würden die dann schon irgendwie fortführen. Und dann hast du auch noch, stimmt, dann kommt das mit Forky, das ist auch ganz
Forky
süß.
Ist auch super.
Gute Idee. Ja. Was macht ein Spielzeug eigentlich zum Spielzeug? Das ist sowieso, also wenn man darüber nachdenkt, ist es aber auch schon wieder so ein bisschen... weil dann sind wir, greifen wir hier bei 5 Stunden ein bisschen vorweg, da ist ja dann ein Pad, so ein iPad, was auch immer, irgendwie so ein Pad, so ein Ding, Tablet heißt das,
ja,
im Original, im allgemeinen Begriff. Also auf einmal auch lebendig, aber wo hört es dann halt auf? Also genau. Kann ein Fernseher eigentlich auch lebendig sein?
Was zählt noch als Spielzeug?
Da verwischen so ein bisschen die Grenzen.
Da muss man drauf spielen können. Das heißt, theoretisch jede Spielekonsole müsste beseelt sein.
Aber im zweiten Teil zocken die ja auch auf einer Spielekonsole.
Das stimmt.
Und in diesem einen Kurzfilm auch, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu sprechen. Also was, genau, da kratzt es so ein bisschen an diesem Worldbuilding. Das reißen die leider so ein bisschen auf, was bei Pixar eher untypisch ist.
Es gibt auch so ein paar Regeln des Spielzeuglebens, die nicht so ganz eindeutig sind. Also wann genau verlieren Spielzeuge ihr Bewusstsein oder bleiben stehen oder können sie das bewusst machen, können sie es nicht bewusst machen?
Ja. Das sind eigentlich auch schon ein bisschen so kleine Kritikpunkte, die ich am fünften hatte. Also eigentlich können wir erstmal zum fünften gehen, dann können wir das auch nochmal kurz ansprechen. Da wird das nämlich, das spielt da auch eine Rolle, wann jetzt genau wer wie da Bewusstsein hat oder nicht Bewusstsein hat oder lebendig ist oder nicht lebendig ist. Genau, kommen wir dann einfach zum fünften Teil. Also beim vierten wurde ja auch gesagt, ist der Abschluss, war auch ein schöner Abschluss, emotional, wie gesagt, nochmal. Beim dritten haben sie sich von ihrem Kind verabschiedet, beim vierten haben sie sich voneinander verabschiedet. Da hat Woody gesagt, ich bin jetzt auch ein Lost Toy, ich bin jetzt auch in der Wildnis quasi mit meinem Porzellinchen und ihr macht mal euer Ding. Ja, und Tom Hanks hat zwischendurch, glaube ich, auch gesagt, der Woody im Original spricht, das war jetzt der letzte.
Ja.
Aber dann haben sie gesagt, naja.
Naja, das Geld hat gelockt.
Ja, wir machen es halt doch nochmal.
Ich meine, der letzte hat ja über 1 Milliarde eingespielt. Ja. Also dementsprechend, wer würde da nicht sagen, ja komm, lass doch einen machen.
Ich meine, es ist ja generell immer eine sichere Bank. Ne? Ich glaube, der dritte war ja sogar der erste Animationsfilm überhaupt, der über 1 Milliarde eingespielt hat. Der vierte war ja dann auch so ähnlich in ähnlichen Sphären unterwegs. Ja, also.
Wenn dieser Podcast jetzt hier 1 Milliarde macht, kommen wir auch nochmal zusammen.
Dann kommen wir auch nochmal zusammen. Trotz
ob wir wollen oder nicht. Genau.
trotz aller Schwierigkeiten. Ja, das hat jetzt natürlich trotzdem wieder eine Weile gedauert. Ne? Von wann ist der vierte Teil?
2019 oder so.
Ja, also
so in diesem
Bereich. Die lassen sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Jetzt ist er da. Hast du dich drauf gefreut, trotzdem?
Nein.
Ja, gut. Das ist schon mal eine ehrliche und direkte Antwort, Stefan.
Für mich ist die Geschichte eigentlich wirklich jetzt abgeschlossen. Also nach Teil 3 war sie schon abgeschlossen, nach Teil 4 dachte ich mir, ja, war nett, so noch als Erweiterung quasi, jetzt aber Deckel drauf. Und ich muss sagen, ich glaube, im Vorfeld hätte ich jetzt nicht unbedingt einen fünften Teil noch gebraucht.
Ging mir an sich ähnlich, aber ich muss auch sagen, weil ich jetzt eben nicht dieser Riesenfan war, dass es mir bei jedem Teil im Grunde so ging. dass ich jetzt nicht gedacht habe, oh wow, jetzt kommt ein neuer Toy Story. Ja. Würde jetzt vielleicht anders sein, weil ich die wirklich seit langem mal wieder so am Stück geguckt habe, jetzt in Vorbereitung, wo ich gedacht habe, ey, da, also gerade, wir hatten es jetzt gesagt, dritter, fantastisch. Ja, deswegen war ich relativ gleichgültig. Ich dachte, so wird bestimmt wieder nett. Die kriegen das schon hin, wenn sie das machen. Es hat noch keinen Toy Story-Film mich enttäuscht.
So, und da kommt Lightyear.
Und dann, ja, genau, wir können ja mal kurz den Schlenker machen, wenn wir das schon mal komplett abhandeln wollen. Den habe ich nämlich überhaupt jetzt zum ersten Mal geguckt in Vorbereitung, dieses quasi Spin-Off, was ich vorher schon nicht verstanden habe, was es soll und nach dem Gucken auch nicht viel schlauer bin. Also es ist ja, es gibt halt dieses Lightyear-Spin-Off, was ja auch leider als einziger Toy-Story-Film gefloppt ist, der irgendwie was mit Toy-Story zu tun hat. Es ist ja am Ende kein Toy-Story-Film. Da siehst du quasi, es wird am Anfang per Texttafel gesagt, das ist der Film, den Andy damals im Kino gesehen hat, wo er dann Lightyear-Fan geworden ist. Also
ja,
quasi ein Sci-Fi-Film Quasi ein Sci-Fi-Film über Buzz Lightyear als Superheld, Astronauten-Superheld irgendwie. Ja, nun.
Ich finde den, also ich finde den nicht komplett scheiße, muss ich dazu sagen. Ich finde den von der Idee her ganz nett. Ich glaube, das hätte als Serie besser funktioniert.
Gab's ja auch schon mal, aber da kann ich gleich
nochmal. Ja, das stimmt, die habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
Ja, habe ich auch nicht, aber da kann ich gleich nochmal kurz was sagen. Ja. Sag
ich
mal.
Ich finde den zu erwachsen für einen Pixar-Film. Also gerade diese ganze Zeitreisethematik und dass er sein Leben eigentlich der Mission widmet, während alle anderen tatsächlich irgendwann ein zufriedenstellendes Leben haben und sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben, das ist, glaube ich, einfach noch zu hoch für das eigentliche Zielpublikum. Zudem gibt's super nervige Nebencharaktere.
Oh, ja.
Die sind wirklich.
Ich hätte auch niemals gedacht, also ich bin ja immer noch einer, der zum Beispiel Taika Waititi immer noch hochgehalten hat, aber der hat mich, selbst mich hat der da genervt, obwohl er da nur spricht.
Ja.
Das ist, boah, ja, unfassbar.
Das macht dann nach einer Zeit so wirklich ein bisschen kürre, weil so diese Botschaft ist ja, jeder von uns hat auch seinen Platz in der Gesellschaft und kann ein Held sein und bla bla bla. Und bei diesen Nebenfiguren denkt man sich aber, Nee.
Ja, aber ich habe auch generell das Problem, also ich muss auch sagen, ich fand den jetzt nicht katastrophal oder so, dafür ist er dann auch doch irgendwie zu turbulent und
der hat gute Action-Szenen tatsächlich.
Hat ganz gute Action-Szenen, genau, aber insgesamt ist er irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also du hast einmal diesen Anknüpfungspunkt von Toy Story, der überhaupt nicht funktioniert, weil es halt komplett anderer Vibe ist und nicht mal die Figur der Figur gerecht wird. Genau. Das ist ja eine komplett andere Figur, der sieht so aus. Aber er ist einfach nicht dieser, also hätte ich mir lieber sowas Over-the-Top-Trotteliges gewünscht, was dann eher lustig ist vielleicht, wie die Figur einfach bei Toy Story ist. Mhm. Das ist sie ja überhaupt hier nicht.
Ja.
Das ist, glaube ich, eher in dieser, darum kurz noch der Schlenker zu dieser Cartoon-Serie, die es mal gab. Da, wie hieß sie, Buzz Lightyear of Star Command oder so, das war so eine Staffel, aber eine längere, glaube ich, wo man quasi auch die Space-Abenteuer von Buzz Lightyear sieht. Und da hatten sie sich noch die Mühe gemacht, auch ein Intro mit den Toy Story-Figuren zu machen. Das war ein animiertes Intro. Damals, glaube ich, tatsächlich auch gemacht von dem Regisseur von Lightyear schon. Der hing ja früher schon mit Pixar so ab. Und da sagen die, oh, wir gucken jetzt hier Lightyear. Und dann gucken sie sich halt diese Serie an. Und ich habe es leider auch nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist mehr so in dem Vibe. Beziehungsweise haben sie da, glaube ich, den Spagat besser geschafft. Die machen hier krasse Space-Abenteuer. Aber Lightyear, Buzz Lightyear ist schon so wie Buzz Lightyear.
Ich finde diese Idee auch gar nicht schlecht, weil das geht ja gerade.
Aber sie ist ja bei dem Film jetzt auch nicht neu, ne? Nee, weil es das halt auch schon mal gab.
Genau. Es geht ja in Toy Story 1 halt tatsächlich darum, dass es das absolute Hype-Spielzeug momentan ist. Und wie es damals so üblich war, gab es halt zu jedem Hype-Spielzeug auch eine Serie. Ja. Oder eine, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge dann Serie zum Spielzeug oder Spielzeug zur Serie, keine Ahnung. Klar. Aber das ergibt schon Sinn, dass man das auch erzielen möchte. Ja. Und das ist auch so eine Lücke, die es halt bisher in dieser Toy-Story-Welt gab. Über Woody haben wir es im zweiten Teil erfahren, dass der so ein Retro-Cowboy irgendwie aus den 50ern, 60ern ist. Aber Lightyear, eigentlich wär's clever gewesen. Aber
zumal aber auch das Einzige, was man über Buzz Lightyear in der Toy-Story-Saga erfahren hat, in der Reihe, wird halt komplett weggewischt.
Genau.
Also, dass er im zweiten Teil, dass sich herausstellt, dass hier sein Nemesis, Zurg, sein Vater ist.
Ja.
Also, als wäre das nie gesagt worden.
Wir spoilern das einfach jetzt mal tatsächlich.
Ja.
Es ist er nämlich selbst.
Ja, es ist quasi so ein Lost-in-Space-Twist. Ja, und deswegen, also die Toy-Story-Anleihen kannst du halt komplett knicken. Das macht keine Toy-Story-Fans glücklich. Und dann bleibt halt so ein für mich eher 0815 Sci-Fi-Film übrig.
Ja,
der ist ganz okay, aber alles irgendwie schon mal da gewesen. Es ist so ein Interstellar-Lost-in-Space-Mix mit egalen Figuren. So. Ja. Und das,
was ich aber trotzdem als kinderfreundliches Sci-Fi-Abenteuer doch schon ganz, ganz nett finde. Ich glaube manchmal ein
vielleicht
bisschen...
Vielleicht, um Leute, Kinder an Sci-Fi ranzuführen.
Genau.
Aber vielleicht auch nicht zu früh, dann ist es vielleicht doch wieder zu düster.
Einfach sofort Star Trek zeigen.
Ja, das bin ich auch dafür. Ja, so ist das bei uns damals auch gewesen. Ja, nee, also das war wirklich irgendwie Kraut und drüben, leider. Ja. So, jetzt zögern wir es aber nicht länger hinaus. Nee. Toy Story 5, Stefan, du darfst mir sagen, worum es geht. Worum geht es denn überhaupt? Nachdem Woody sich verabschiedet hat, wie kann denn jetzt nochmal Toy Story 5 kommen? Wie ist das möglich, Stefan?
Tja, es geht im Endeffekt darum, dass Bonnie noch analog spielt.
Was im Grunde sich auch wieder widerspricht, weil ich habe ja auch, ich glaube, du auch,
die Kurzfilme
die
gesehen.
Kurzfilme
ich,
gesehen.
Ich weiß, ja.
Und
da hat sie auch Freunde.
Da sieht man auch, dass sie Freunde hat und voll Videospiele zockt.
Richtig, ja.
Ja, in einem, ich weiß nicht, Toy Story of Terror ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Oder der andere? Nee, der andere ist, glaube ich, dieser Battle irgendwas, wo sie diese Saurierfiguren da hat.
Genau.
Wo ihr Kumpel da die neue...
Ich glaube, diese kleinen Toy Story-Kurzfilme sollte man sowieso nicht als Kanon ansehen. Die sind
vielleicht nicht, aber sie tun halt so. Sie tun halt so, aber da ist sie voll die Zockerin.
Also, Bonnie spielt als einziges Kind in ihrer gesamten Nachbarschaft noch analog und hat große Probleme, Freunde zu finden. Das ändert sich jedoch, als sie ein Lilypad geschenkt bekommt, was so ein kleiner Spiele-Tablet irgendwie ist. Aber dieses Spiele-Tablet hat halt auch ein Bewusstsein und verfolgt eigene Pläne, um Bonnie cool und hip zu machen.
Ja, hat wirklich über die manchmal ihre eigentlichen Bedürfnisse hinweg oder über eigentliche Persönlichkeit hinweg versucht die eigentlich alles. Also das finde ich auch ganz cool tatsächlich, um jetzt schon eine Wertung reinzubringen. Die versuchen das ja schon relativ deutlich zu machen, dass das Tablet eigentlich auch nur das Beste für Bonnie will. So.
Klar,
Also die ist jetzt nicht diabolisch.
Nee, genau, ist eine ambivalente Figur, das stellt sich aber erst auch so ein bisschen später heraus.
Genau,
das
wird dann deutlicher später.
Die wird am Anfang natürlich als große Bedrohung für das alte Spielzeug eingeführt. Also
genau, also die werden dann sehr schnell auch an den Rand gedrängt, wie es dann bei Toy Story früher oder später immer passiert. Und versuchen dann halt natürlich alles in ihrer Macht zu tun, um... Naja, damit Bonnie dort trotzdem irgendwie mit ihm spielt und richtige Freunde findet. Es tritt dann halt ein Mädchen auf namens Blaze, wo sie dann irgendwie landen. Ich weiß gar nicht mehr, wie über Umwege dann da landen. Genau, weil Jesse, glaube ich, gefunden wird, ne? Und da steht ja ihre alte Adresse an ihrem Bein und dann landen die da, wo sie mal früher gewohnt haben, aber eine neue Familie jetzt wohnt. Und dann sind sie halt bei dieser Blaze und dann stellt sich halt heraus, die würden halt eigentlich gut zueinander passen, weil sie so noch diese Vorstellungskraft haben und noch mit analogem Spielzeug spielen und in Fantasiewelten leben. Und dann bemühen sich die halt darum, dass irgendwie Bonnie und diese Blaze zusammenfinden, um wirklich Freunde zu werden und die böse Technik außen vor bleibt.
Und gleichzeitig gibt es auch noch eine kleine Subhandlung von 50 Buzz Lightyears, die auf einer einsamen Insel ausgesetzt
werden. Da war ich nämlich am Anfang noch im Tunnel und da war ich so ein bisschen, was geht hier ab?
Und die, sieht man gleich am Anfang. Die versuchen tatsächlich dann Star Command zu finden und irgendwann laufen diese beiden Handlungsstränge dann zusammen.
Genau. Und da kam nämlich dieser Punkt, wo man nicht weiß, da wirkte es so, als wäre, weil der denkt ja erst, er weiß ja nicht, dass er ein Spielzeug ist. Und da wirkt es wie Buzz Lightyear am Anfang im ersten Teil.
Genau.
Ja. Und da wirkt es halt so, als wäre das automatisch, dass die leblos werden, sobald Menschen kommen.
Ist auch so.
Ja.
Also tatsächlich ist das so. Dieser Film stellt
es ja
so
dar.
So. Genau.
Ja. Und andererseits hast du immer wieder diesen Moment, dass sie sagen, Bonnie kommt, Andy kommt, wir müssen uns alle hinlegen. Ja. Und im ersten Teil hast du ja sogar den Moment, was wir später nie wieder aufgegriffen haben, wo sie bewusst lebendig werden gegenüber Sid, um ihm Angst zu machen.
Ja.
Und das funktioniert nach der Logik eigentlich gar nicht.
Genau.
Das ist schade. Das ist sowas, was, ich meine, es ist am Ende was mich jetzt nicht total stört, um einen Film zu genießen. Aber es ist so ein bisschen was Pixar, glaube ich, früher nicht gemacht hätte. Also die sind ja dafür berühmt, dass sie sehr detailverliebt und sehr auf ihr Worldbuilding bedacht und so. Und das widerspricht sich innerhalb der Reihe dann doch leider ein bisschen selber.
Ich habe dazu einfach halt zu viele Fragen, wenn...
und die darfst du eigentlich nicht stellen, ja.
Also werden die Spielzeuge sofort unlebendig, sofern ein Blick auf sie fällt? Oder wie muss ich das vorstellen? Merken die das irgendwie? Oder das war schon ganz okay, dass es eine bewusste Entscheidung der Spielzeuge irgendwie vorher gewesen ist.
Da gibt auch mehr Sinn. Also wie gesagt, es geht am Ende immer noch darum, dass Spielzeug lebendig wird, deswegen darf man das jetzt auch nicht zu doll hinterfragen. Aber klar, wenn sich das innerhalb dieser Welt dann selber widerspricht, ist es immer so ein bisschen ärgerlich.
Und ich habe das Gefühl, dass es halt für einen Gag hier geopfert worden ist. Der Gag ist absolut. Auch okay, also der macht auch,
genau.
auch Spaß. Ja. Aber das ist so auch wieder hier ein Simpsons-Problem. Auch da hat man nämlich irgendwann ganz viele Dinge einfach für Gags geopfert. Also Sachen, die man vorher aufgebaut hatte, hat man durch einen Gag dann ungeschehen gemacht. Und das führt dann dazu, dass diese Welt sich irgendwann sehr löchrig und zerfasert anfühlt.
Ja, und unnötigerweise vielleicht auch. Weil insgesamt muss ich dann schon sagen, jetzt um schon mal eine Einschätzung abzugeben, ich fand es ja wieder schön. Also ich war dann schnell wieder drin. Und ich habe ja die Filme, obwohl ich die Filme, die davor kamen, erst danach nochmal nachgeholt habe. Oder was heißt nachgeholt? Ich kannte die ja alle, aber nochmal gerewatcht habe. Aber ich war dann doch nach meinem Tunnelblick schnell drin. Und auch emotional halbwegs, nicht so stark wie bei den Teilen davor. Aber ich hatte Spaß, habe mit Bonnie wieder mitgefühlt. Bonnie ist auch echt nach wie vor ein sehr süßer Ersatz für Andy, finde ich, sehr niedlich. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil das war schon sehr plump mit, alle hängen jetzt nur noch am Tablet und Handy, die böse Technik, wo ich dachte, okay, ja, das ist jetzt, also generell schon sehr plump und dann seid ihr auch einfach 10 Jahre zu spät damit, zumal ja auch vorher, wir hatten es ja gerade kurz angeschnitten, vorher Technik hier auch schon eine Rolle gespielt hat und da war das halt nie so ein Ding und das weicht sich dann so ein bisschen immer auf, das kriegt Toy Story ja dann doch ganz gut hin, dass das dann versöhnlicher wird im Laufe des Dings, es war jetzt nicht besonders tiefgehend und so, aber das fand ich dann doch ganz nett und dann fand ich es echt ganz schön.
Also tatsächlich ist es seit dem ersten Teil gibt's ja Videospiele.
Ja.
Dementsprechend weiß ich auch nicht, warum das jetzt aktuell so eine krasse Bedrohung dann für die Spielzeugwelt irgendwo gewesen ist. Und es gibt halt gerade einfach zum Anfang wirklich Szenen, die sind unfassbar plump. Also dann wird in jedes Haus, dann hat man so einen Kameraschwenk über jedes Haus und da sieht man, wie die Leute vor dem Bildschirm kleben und auch die digitale Zombies und auch die Spielzeuge gar nicht mehr sehen. Die können da machen, was sie wollen, eigentlich, die können in den Häusern vorbeilaufen. Fällt doch sowieso keiner auf, weil jeder vor dem Gerät hängt.
Und wie gesagt, das ist einfach so.
Fühlt ihr euch da erwischt?
Ja, so, das ist halt wirklich so plump. Aus einer anderen Perspektive, und das hat unser lieber Pascal auch schon bei uns im Chat prophezeit, und das muss ich auch wirklich so sagen, ist es, wenn man selber Kinder hat, dann schon wieder so eine andere Sache, wo ich sage, ja, das trifft es schon irgendwie. Also meiner ist jetzt noch nicht so, dass er die ganze Zeit am Tablet irgendwie hängt, aber es hat schon eine Faszination. Er würde, glaube ich, er würde es auch machen, wenn er jetzt ein eigenes hätte und so. Also das ist schon eine Art Bedrohung für traditionelles Spielzeug und so.
Also ich erzähle dir mal einen Schwank aus meinem Kindergartenzeit. Ja. Da gab's ein Kind mit dem Gameboy und das war das Highlight.
Ja,
das war wirklich, das war das, ich glaube, populärste Kind überhaupt. Und ich gab auch, glaube ich, nur 2 Spiele oder sowas. Aber jeder wollte in der Nähe von diesem Kind sein und von diesem Bildschirm. Das hat für Kinder wirklich eine faszinierende.
Aber ich würde auch behaupten, dass da trotzdem auch nochmal Unterschiede sind. Klar, Gameboy ist auch alles sehr einfach gewesen, aber die richtige Gameboy-Spiele selbst damals oder Videospiele im Vergleich zu dem Gedaddel, was da halt bei, was da auf Tablets und Mobile Games und so machen willst. Also, jetzt bin ich jetzt Mobile Game Boomer, aber nee. Also dann richtiges Videospiel gerne, aber das ist dann nochmal so eine andere Welt und ist ja wirklich nur auf stumpfe Reizüberflutung und irgendwelche Stimulanz gepolt, dass die Kinder halt wirklich dann auch da dran hängen.
Ich halte auch diese Gesamtbotschaft nicht für falsch.
Ja.
Ich mag nur die Art und Weise, wie das inszeniert wird, nicht. Das ist halt wirklich sehr, sehr plump. Also ich meine, Andrew Stanton hat vorher Wall-E gemacht. Der auch da geht es ja tatsächlich um die Faulheit der Menschen, um Medienkonsum, um Überfettung. Also auch das ist nicht gerade subtil gemacht. Ich meine, die sitzen nachher alle da in ihren Liegestühlen und lassen sich durchs Raumschiff fahren. Aber da, ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie...
Naja, zumal, das ist auch so ein Zeitfaktor, weil das meinte ich ja. Es ist einfach dann, wenn du es machst, ist es einfach jetzt schon ein bisschen zu spät. Also du hast es bei Wall-E oder bei 100 anderen Sachen das halt so gesehen.
Das
und das jetzt noch damit nochmal so um die Ecke zu kommen, also das hat mir dann den Zugang doch ein bisschen erschwert. Aber der Film hat es mit der Erzählung dann schon geschafft und dem Humor und dem Vibe, dass ich dann schnell wieder drin war. Zumal es sieht ja auch fantastisch einfach wieder aus, ne? Also...
Obwohl ich sagen muss, ich fand, dass ich den vierten Teil besser animiert als den fünften.
Ja? Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
Ich habe das Gefühl, da gibt es zumindest nicht mehr den gigantischen Fortschritt. Und das war ja für Pixar immer so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, dass sie auch bei jedem Film dann immer eine neue Sache hatten, auf die sie irgendwie den Wert gelegt hatten. Also ich erinnere mich, das erste Mal, als ich das gehört habe, war, glaube ich, Monster AG damals, wo gesagt wurde, ja, wir haben jedes einzelne Haar von Sully haben wir irgendwie animiert. Dann gab es Merida mit den lockigen Haaren, dann gab es Wasseranimationen, jetzt hier in Elemental.
Ist das beim vierten Teil schon am Anfang, diese Regenszene?
Ja, die ist richtig toll.
Da dachte ich auch jetzt beim Rewatch nochmal, wie krass das aussieht. Einfach.
Sieht richtig stark aus, ja.
Ja, sowas Augenöffnendes hast du hier nicht, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, im direkten Vergleich ist es ja ganz schön, das müssen wir auch nochmal sagen, Jesse ist ja jetzt hier eine sehr zentrale Figur, zentraler als vorher noch in den Filmen. Und das quasi nochmal, das kriegen die generell auch ganz gut hin, Bogen zu spannen von bestimmten Ereignissen zu früheren Filmen, ohne dass du jetzt, wenn du es nicht präsent hast, dass du völlig überfordert bist oder so, aber dass sie halt sich nochmal beziehen auf den zweiten Teil, da wurde so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte angeschnitten und die haben ein bisschen sogar geremaked, so einzelne Szenen, die man da gesehen haben, in jetzt schöner.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz nett.
Ja, man könnte aber auch ein bisschen sagen, es ist ein bisschen faul einfach, weil man halt gewisse Story-Elemente wiederverwertet, die man eigentlich schon im Teil 2 sehr gut durchgesprochen hat.
Ja, hat man tatsächlich, genau, da spielte sie ja auch schon eine Rolle, ist ja dann zum ersten Mal aufgetreten, aber es geht halt schon dann ein bisschen weiter hier. Also das und mich, es ist immer so ein einfacher Kniff und das ist jetzt vielleicht auch aus Spoilergründen nicht so sehr ins Detail zu gehen, aber so Namensgeschichten, wenn Sachen nach Leute nach irgendwas benannt werden, das ist sowas, das ist eigentlich ein simpler Kniff, aber das kippt mich immer so, weil Namen so eine Bedeutung haben eigentlich auch für Leute und so. Und das ist dann hier auch wieder so, da kommt so ein Moment, wo ich denke,
ist auch ein süßer Moment tatsächlich gewesen, der dann auch nochmal, man kann sagen, der Jesse da auch so ein bisschen Ruhe gibt, glaube ich.
Ja.
Dieses Problem hat ja in dem Herzen immer ganz schön gearbeitet.
Ja, deswegen finde ich, dass dieses Bogenschlagen generell bei Toy Story und hier für mich auch wieder ganz gut funktioniert. Und dass er sich dann doch nachträglich noch gut da einfügt und so eine Leerstelle füllt, die für dich jetzt vielleicht nicht mehr da war. Aber ich fand das eigentlich dann doch ganz
nett. Ich fand es halt im zweiten Teil schon ganz gut behandelt. Also beziehungsweise ich hätte diesen Abschluss für sie nicht nochmal gebraucht, weil sie hat ja tatsächlich eine Ersatzfamilie gefunden. Sie hat verstanden, dass man als Spielzeug für ein Kind nur eine bestimmte Zeit lang wichtig ist und man Trennung einfach dazugehört, also wie auch der Tod im Leben dazugehört irgendwo. Das ist ja quasi der Spielzeugtod tatsächlich.
Ja, klar, das ist ja wirklich so eine, es geht halt im Grunde auch immer um Vergänglichkeit.
Ja.
Das hatten wir auch schon gesagt, dass, und das spielt halt am Ende kann man es darauf immer runterbrechen. Also dass dann.
Und ich hatte das Gefühl, dass es in diesem Film nochmal eine besondere Rolle irgendwie gespielt hat, weil man eine ganze Menge an überall alte Spielzeuge hatte.
Ja.
Also Spielzeuge, die einfach nicht mehr up-to-date waren. Ja. Gerade technische Spielzeuge betrifft das natürlich in besonderem Maße. die sich dann voller Wonne noch an die ein, zwei Jahre erinnert hatten, die sie mit den Kindern irgendwie gespielt haben.
Das kriegen und jetzt, die aber auch echt wieder gut ja, hin, den Vibe einzufangen.
Und dann einfach in dieser Schublade vergammeln. Und,
ich liebe sowieso, also wie die Reihe einfach Zeit generell aufgreift. Es spielt immer eine Rolle, dass zwischen den Filmen auch Zeit vergeht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es, wenn man jetzt eine Timeline aufstellen würde, ob es quasi genau die Zeit ist, die, aber das passt bei Bonnie jetzt wahrscheinlich nicht.
Das passt bei Bonnie tatsächlich.
Aber
Andy hat es tatsächlich gut
gepasst.
Genau,
bei Andy hat es, glaube ich, da noch gepasst, die jetzt nicht mehr. Aber dass trotzdem das einfach eine Rolle spielt. Die Welt hat sich weitergedreht für die Figuren und generell drumherum. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, während das ja bei anderen Reihen einfach mal das Status quo immer am Anfang der ist, der vorher war. Das finde ich eigentlich immer ganz charmant. Das kriegen die ja auch wieder gut hin.
Ich glaube, Bonnie ist auch seit Teil 3 kaum älter geworden.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist ein bisschen schade, weil mit jedem Zeitalter, das war bei Andy der Fall, kommen natürlich auch neue Probleme.
Genau, also die macht so einen kleinen Sprung. Ne? Im dritten war sie noch richtig im Kindergarten. Dann kommt sie in diese Vorschule oder was das da ist. Das war so der kleine Sprung. Ich glaube, hier merkt man gar nicht, wo sie jetzt so unterwegs ist.
Ich finde sie sowieso sehr jung. Also sie kriegt ja später eine Freundin, die, finde ich, deutlich
die
älter wirkt.
Die wirkt älter,
ja,
auf jeden Fall.
Oder?
Ja, absolut, absolut. Ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt hier in der Story sein soll. Aber
7, 8, irgendwie sowas?
Ja, ich kenne mich mit Kindern nicht aus.
Ich habe keine Kinder.
Ich schon, aber weiß ich, wie alt andere Kinder sind. Ja, also trotzdem, Bonnie finde ich nach wie vor ist eine schöne Figur und das mit Jesse hat mir auch gefallen. Also es ist halt so, es war nicht der ganz große Wurf und das wirkt an mehreren Stellen so.
Es wirkt sehr konstruiert teilweise.
Konstruierter als vorher. Ich meine, dadurch, dass der vierte ja eigentlich auch noch so ein Nachklapp war, hatte ich den Eindruck da trotzdem nicht so sehr.
Null verstanden habe ich, warum Woody wiederkommt, also gerade nachdem ich den vierten nochmal geschaut habe, weil der befindet sich theoretisch ganz woanders.
Ja, absolut. Ja, also beziehungsweise er reist halt eigentlich die ganze Zeit rum.
Genau, richtig, ja. Was aber für ein Zufall, dass er gerade zu diesem Zeitpunkt halt in der Gegend
ist. Und wir haben natürlich diese Funkverbindung eingerichtet, die wir damals bestimmt noch off-camera dann irgendwie uns ausgemacht
haben.
Vielleicht
creept er auch die ganze Zeit um Bonnies Haus.
Aber das ist so ein bisschen wie, er kann nicht anders.
Er gehört dazu, aber.
Ja, aber das ist wieder so ein Punkt, wie so bei anderen Sachen. Es gibt hier mehrere Elemente, die haben so den Zugang so ein bisschen erschwert, wo man erstmal am Anfang denkt, ey, wirklich euer Ernst? Das ist jetzt so ein bisschen herbeikommen. Konstruiert. Und dann hat es aber trotzdem für mich funktioniert. Ich war trotzdem schnell wieder drin. Also ich konnte dann das relativ schnell schlucken, wo ich sagte, das ist halt geschenkt.
Zumal wir jetzt auch älter werden Gags bei Woody drin haben.
Ja.
Auch, also da dachte ich auch,
aber selbst das war mir auch nicht bewusst, wenn man die Reihe dann nochmal guckt oder vorher sehr präsent hatte. Auch den Gag gab es schon, also den Gag mit seinen Haaren zum Beispiel, der kam im zweiten Teil auch schon vor.
Ja.
Also dass es einfach die Farbe oder was es auch immer ist, jetzt da so ein bisschen ausbrechen, eine Platte bekommt. Im zweiten Teil wird er von dem Spielzeugsammler auch nochmal da neu gesprayt, weil das halt da auch schon lichter geworden ist.
Ja.
Also auch das ist ein bisschen Recycling, aber fand ich trotzdem auch einen netten Gag, weil es auch direkt aufgegriffen wird halt immer von den Figuren.
Der originelle Ansatz sind die 50 Buzz Lightyears. Und die fand ich tatsächlich auch ganz charmant, muss ich sagen.
So und auch da aber Ideenrecycling, weil Buzz Lightyear, der denkt, der ist kein Spielzeug, erster Teil. Aber gut, auch man kann es wohlwollend auch sagen, wir schlagen wieder einen Bogen, wir machen so eine Best-of.
Haben wir 50 Stück davon.
Aber ich fand die auch lustig, also ich mochte das auch.
Ich finde es fast schade, dass sie nicht noch einen größeren Part irgendwie eingenommen haben. Also ich wüsste auch
am
nicht.
Ende war es dann doch relativ egal, ne?
Aber genau, es war tatsächlich komplett egal.
Aber das war ja auch schon wieder ein bisschen Gag. Du baust das halt so doll auf. Inklusive so einer kleinen Bambi-Sequenz zwischendurch, als er da malt, das fand ich auch süß.
Das war super.
Und dann ist es, dann der Payoff ist so ein bisschen, aber ich fand das eigentlich als Gag ganz gut. Und man kann noch erwähnen, weil wir gesagt haben, es gibt jetzt keinen visuellen großen Sprung, aber es gibt trotzdem eine besondere visuelle Idee. Du hast halt diese Spielszenen jetzt anders visualisiert, von Bonnie jetzt in dem Fall. Du hast ja öfter schon mal gesehen, es gibt verschiedene Stufen bei Toy Story. Manchmal wird einfach damit gespielt und du kannst es dir halt auch selber vorstellen, wie es für die Kinder in ihrer Vorstellung aussieht. Dann hatten sie es so mal richtig filmisch gemacht.
Das war in Toy Story 3.
Das war in Toy Story 3, genau, das war auch cool. Und jetzt ist es hier so ein Cartoon-Look, der, weiß nicht, ist der so ein bisschen von Spider-Verse inspiriert oder so? Keine Ahnung, also so ein bisschen stilisiert ist und cartooniger und so schön bunt aussieht. Das fand ich echt, also nochmal so eine visuelle Extranote. Fand ich ganz cool.
Ja. Es wirkt fast wie so eine Art Rauschzustand.
Stimmt. Das ist ein bisschen Trip. Ja,
genau.
So ein kleiner LSD-Trip.
Also die Spielzeuge ziehen ja auch tatsächlich was da draus. Dementsprechend ergibt es sogar Sinn, das so ein bisschen in diese Richtung zu visualisieren und zu sagen, okay, das ist quasi deren Heroinschutz, wenn die Kinder mit ihnen spielen.
Ja, durchaus.
Und
das ist ein guter Punkt.
Das wünschen sie sich immer wieder.
Ja. Aber das fand ich tatsächlich auch so als visuelle Abwechslung wirklich schön. Das sah auch echt schön aus. Das ziehen sie auch durch. Das ist nicht so ein One-Off. Das machen wir kurz mal, sondern es zieht sich auch durch bis zum Ende. Also das ist echt ganz cool. Und was wiederum wieder noch so ein kleiner Punkt ist, der mich gestört hat, aber das war im vierten Teil eigentlich auch schon so. In den ersten drei Teilen war es eigentlich immer so, im dritten auch fast am besten. Du hast ja inzwischen auch sehr viele Figuren, dass die alle irgendwie was zu tun bekommen. Ach, das und im vierten und im fünften,
das geht einfach nicht
es mehr. Ist okay, sich irgendwie zu fokussieren, aber dann denkt dir was aus, dass sie gar nicht mehr vorkommen oder so, aber die tanzen dann hinten rum, sagen meist, ich weiß gar nicht, ob alle, ob überhaupt, ob, es gibt wahrscheinlich auch Figuren, die gar nichts sagen, die man kennt oder halt dann so Stichwortgeber sind und selbst bei sowas, wir hatten es ja vorhin, Keanu Reeves, super Rolle im Vier, er taucht halt nochmal auf, aber er sagt halt zwei Sätze und ist dann weg, das ist so ein bisschen verschenkt, so. Dann lass ihn doch weg oder also, erwähnt ihn kurz oder so, aber das ist halt so. Die wissen leider nicht mehr mit allen Figuren was anzufangen, die sollen aber trotzdem vorkommen, weil, weiß ich nicht, Toy Story. Leute,
das ist sowieso ein großes Problem von Animationsfilmen, die halt über einen längeren Zeitraum gehen, dass die in jedem Film immer neue Figuren sammeln und man in jedem anschließenden Film immer erklären muss, was denn jetzt mit diesen Figuren passiert und warum die
nicht. Das stirbt
nicht
ja auch keiner, das wäre ja zu krass.
Ganz genau, ganz genau. Aber ich bin auch für Reduzierung. Also ich finde es schon sinnvoll, sich auf einige Figuren zu reduzieren. Ja. Dass man auch mal vielleicht eine Nebenfigur einen größeren Part irgendwie gibt. Sehr schön fand ich tatsächlich die ganze Romanze zwischen Buzz Lightyear und Jesse, die sich schon angedeutet hat seit Teil 2.
Ja, absolut. Und jetzt wird da mal ein bisschen mehr noch drauf eingegangen. Das war auch schön erzählt. Ja, das war süß.
Das war tatsächlich sehr süß. Ja. Das hat mich gefreut. Und sonst, ja, wie du schon sagst, Nebenfiguren sind eigentlich egal. Es gibt wieder einen Haufen neuer Nebenfiguren, die wahrscheinlich aber in dem nächsten Teil nicht so prominent bespielt werden müssen.
Ja, das ist halt wieder so ein Punkt, dass ich wiederhole mich, aber das am Ende kann ich es auf das immer runterbrechen, wo ich so denke, ach, ist irgendwie ärgerlich, aber am Ende die Figuren, die auftreten, die machen ihre Sache gut.
Markus, ich bin doch da voll bei dir. Im Endeffekt ist es doch immer wie ein nach Hause kommen zu alten Freunden. Ja. Also für mich ist es das tatsächlich einfach. Weil das
selbst für mich in dem Fall, also weil es einen halt da doch, egal ob man jetzt total dafür brennt oder es einfach nur gut findet, hat es einen ja schon lange begleitet und seit, also gerade bei uns jetzt, seit wir klein sind im Grunde schon. Ne? Und
ja, das ist Wahnsinn. Ja. Wann kam der erste Teil raus? 96 bei uns, genau, 95 in den USA. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, also, 30 Jahre.
Keine Ahnung, wie alt war ich da? Klein war ich da.
Klein, sehr klein.
Sehr klein. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich den im Kino gesehen habe. Ich kann mich nicht richtig dran erinnern.
Ich habe es tatsächlich damals im Kino gesehen und
ist schon ein alter Sack.
Ja, ich bin schon ein ziemlich alter Sack. Ja, ich glaube, ich war dann genau, da war ich ja genau 6 oder 7. Also, da war ich genau 18. Bin ich ja heute auch noch im Geiste. Ja, deswegen am Ende haben sie es für mich dann doch wieder hingekriegt. Das ist wie nach Hause kommen generell und dann auch immer wieder so Elemente, wo ich denke, und ja, klar, du hast neue Figuren und drängst damit die alten irgendwie weg, aber die neuen Figuren haben für mich auch gut funktioniert. Also diese Figuren bei Blaze, du hast diese Kamera.
Ja, das ist doch alles traurig. Das ist doch wirklich alles immer traurig. Du hast dieses
das schaffen die aber auch gut, ne? Diesen Spagat zwischen, die haben eigentlich Gags, aber im Hintergrund ist es im Grunde so eine tragische Geschichte.
Du weißt auch, dass diese Figuren halt niemals wieder aus diesem Schrank rausgeholt werden, weil du genau solche Dinge, solche Gadgets irgendwo selber bei dir rumzuliegen hast und weißt, die würde ich halt auch nicht nochmal anfassen, weil die sind seit 5 Jahren, 10 Jahren irgendwie, spielen die keine Rolle mehr.
ein Highlight auch die Toilettenhilfe. Ich wusste gar nicht, und ich habe, wie gesagt, Kinder, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, und ich,
vielleicht gibt es das auch nur in den USA, ich weiß es nicht.
Was genau macht man damit? Keine
Ahnung. Also man drückt drauf, wenn man groß und klein macht.
Groß, klein, eins und klein.
Ja. Deswegen ist das ja an sich irgendwie auch technisches Gerät, aber mit so einem spielerischen Gedanken. Darum ist es auch lebendig wahrscheinlich. Ja. Und im Original gesprochen von Conan O'Brien, auch eine coole Idee. Wir können es jetzt nicht beurteilen. Eine ziemlich große Rolle ja tatsächlich auch. Ja. Als ich gehört habe, Conan O'Brien ist bei Toy Story 5, dachte ich, ist ja so ein Cameo irgendwie, aber doch eine ziemlich große zentrale Rolle dann. Wir haben es jetzt nur auf Deutsch gehört, auch gut gesprochen, deutsche Synchro sowieso ziemlich gut. Ich habe mich auch jetzt inzwischen mehr an Bully gewöhnt. Das beim dritten fand ich das noch ein bisschen
weird. Wie hast du das beim Rewatch gemacht? Hast du die auf Englisch geguckt? Hast du die auf Deutsch geguckt?
Ich muss gerade selber überlegen kurz, aber weil ich ja vorhin auch meinte, Nee, ich habe die alle auf Englisch geguckt, tatsächlich.
Ich habe die alle auf Deutsch geguckt, weil es bei mir wirklich...
Ich dachte kurz auch, ich habe die ersten auf Deutsch geguckt. Das habe ich jetzt tatsächlich bei Scrubs gemacht. Ich habe jetzt endlich die neuen Scrubs-Folgen geguckt.
Ja.
Da habe ich seit langem mal wieder wirklich was auf Deutsch geguckt, weil einfach die Stimmen und damals... Ne?
Genau.
Aber nee, hier hat es dann doch nicht den Stellenwert bei mir, dass ich da mit den Stimmen so doll verbunden bin. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Den fünften haben wir dann jetzt in der Preview auf Deutsch gezeigt und geguckt. Aber völlig fein, also die Synchro ist echt gut.
Die Synchro ist wirklich, wirklich gut.
Und Bully ist auch Bully ist wirklich in Woody immer noch mehr reingewachsen, würde ich sagen. Also macht das auch richtig gut.
Übrigens Teil 3, nochmal ganz kurzen...
Wir machen Schlenker bei unserem Podcast, Stefan weiß
einen kurzen Schlenker, einfach nochmal kurz zu Teil 3. Das ist ja ein Bully-Paraden-Film, ne?
Ja, stimmt.
Da sprechen ja alle drei sprechen da ja mit.
Stimmt. Und auch alle, ja, auch alle super, wenn ich mich das so, also bei Christian Tramitz auf Ken.
Genau, der hat eine große Rolle.
Ja, macht das auch
Rick Avanian ist Rex, der hat halt eine kleine Rolle.
Der ist auch immer noch dabei als Rex, aber ich weiß nicht, wie viel
Teil 5 hat er tatsächlich, glaube ich, kaum noch irgendwas zu sagen.
Also der hat zwei oder drei Sätze.
Sehr schade, weil das eine sehr charmante Figur eigentlich ist.
Ja.
Genau, und dann Bully als Woody.
Ja. Schön.
Machen Sie schon.
Ja, na gut, dann können wir, glaube ich, auch so langsam einen Schlenker machen. Also es wäre jetzt vielleicht noch die Frage, ob wir spontan noch so ein Ranking machen. Aber bei mir wäre das, glaube ich, relativ einfach.
Ich kann meins auch relativ schnell ranken.
Also für mich, ich hatte es ja vorhin schon anklingen lassen, sind die wirklich 1, 2, 4 und 5 so auf so einem sehr ähnlichen guten Niveau? Hm. Die habe ich alle mit 3,5 Sternen bewertet. Da gibt es nochmal Abstufungen. Also bei mir ist ohne Frage der dritte der beste, auf jeden Fall. Der ist grandios, auch nicht ohne Grund damals bei den Oscars eine größere Rolle noch gespielt, bei den Nominierungen. Also es wurde auch damals in mehrfacher Hinsicht honoriert und völlig verdient. Dahinter kommen dann 1 und 2, da könnte ich mich nicht entscheiden. Ich finde die beide sehr auf einem Level. Also die haben das so gestartet und ergänzen sich für mich auch beide einfach sehr schön, sind eine schöne Einheit. Dann 4 und dann 5, obwohl ich ja meinte, am Ende funktioniert alles gut für mich. Aber 5 ist trotzdem, muss ich sagen, von denen bisher der schwächste.
Für mich Teil 3 wirklich mit Abstand der Beste. Das ist wirklich ein Meisterwerk für mich. Auch nochmal bei jetzt nochmal schauen. Danach kommt für mich Teil 1 mit gehörigem Abstand. Das ist für mich einfach eine Kindheitserinnerung und es ist wirklich, wirklich schön gewesen, das nochmal jetzt zu sehen. Und also falls ihr mir eure Kinder ausleihen wollt, ich gucke mir den auch nochmal Toy Story. Immer
bei
wieder
den rosigen Zähnen hältst du ihnen die Augen zu.
Ganz
sagen,
genau,
die Augen
ganz genau. Und dann kommen für mich 2 und 4. Die funktionieren für mich ähnlich gut. Tatsächlich sind unterhaltsame, nette Ergänzungen. Und jetzt leider muss ich auch sagen, der 5. kommt bei mir auch ganz hinten.
Ja. Also es ist bei mir wirklich nicht, weil die Reihe einfach so ein hohes Niveau hat, er ist auf gar keinen Fall schlecht. Aber wenn man das Ranking jetzt macht, ist er bei mir wahrscheinlich...
Er fühlt sich trotzdem platter an als die letzten Teile.
Ja, platter trifft ganz gut, was die Reihe eigentlich sonst nie über sich ergehen lassen musste als Vorwurf, würde ich auch sagen. Genau, also ich glaube für Eltern mit Kindern, die so in dem Alter sind, dass sie so mit technischen Geräten liebäugeln und da schwer vom Wegkommen, ist das nochmal so eine zusätzliche Ebene, die einen dann emotional auch noch mehr kickt. Für alle anderen ist es, glaube ich, ist der Part auch relativ plump und deswegen ist es nicht so smart und clever wie die anderen.
Ja, fairerweise muss man natürlich auch sagen, ich bin auch nicht mehr die Zielgruppe irgendwo inzwischen. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass sich Toy Story wieder einem jüngeren Publikum irgendwo angenähert hat. Und ich als Erstkontakt mit der Problematik, digitale Welt, Digitalisierung, wie viel Screentime darf man haben, ist das schon ganz nett.
Ja, würde ich auch so sagen. Und bei mir sind es dann am Ende, nehme ich deswegen auch 3,5 Sterne, um mal zu den Sternen jetzt auch zu kommen, die ich bis auf 3 auch allen anderen gegeben habe. Und Lightyear natürlich nicht, aber da waren es, glaube ich, bei mir 2,5 jetzt oder
ja,
so.
Ja, ich bin bei 3 Sternen. Also bei schwachen 3 Sternen zwar, aber trotzdem 3 Sternen. Es ist einfach trotzdem nett. Also
ich glaube, unsere Kritik 4?
4,5 oder 4?
4,5 sogar.
4 oder 4,5?
4 oder 4,5. Also von Christoph, das könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Da ist noch jemand noch begeisterter gewesen dann am Ende doch. Aber ja, es ist trotzdem ein guter Film für mich. Und jetzt ist die Frage, kommt Toy Story 6 noch? Wollen wir Toy Story 6 sehen? Denn man muss sagen, wir sind ja in Deutschland ziemlich spät dran mit dem Start.
Ja, Minions 3 hat bei uns den Starttermin von Toy Story 5 eingenommen.
Da ist Toy Story irgendwie ausgewichen. Aber
das ist krass, dass Toy Story nicht den Kampf gegen die Minions angetreten ist.
Zumal Minions jetzt gezeigt hat, es zündet jetzt auch nicht mehr offenbar so stark wie die davor. Also,
ja, weil dieser Minions-Film endlich mal gut ist.
Vielleicht ist das Problem.
Ja.
Ja, nee, und da lief er in den USA schon, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Es steht jetzt schon kurz vor der Milliarde. Also eigentlich ist Toy Story 6 unvermeidlich.
Auf jeden Fall noch ein weiterer Teil kommen. Ja. Ich frage mich, ob sie nochmal versuchen, irgendwie diese Marke auch anders zu erzählen. Also wie sie das mit Lightyear gemacht haben und damit auf die Nase gefallen sind, obwohl man sagen muss. Ich glaube, das war in Post-Corona-Zeit dementsprechend
das
sowieso
stimmt,
alle
stimmt.
Filme ein bisschen in der Ära so ein bisschen schwer einzuschätzen, was ihren eigentlichen Erfolg anbelangt. Keine Ahnung, muss man schauen. Theoretisch würde die Marke noch einige Sachen hergeben, du kannst Spin-Offs erzählen. Ich bin sowieso für eine Fokussierung auf einzelne Figuren irgendwo, dass man halt sagt, okay, wer war denn spannend irgendwie so in den letzten Jahren?
Aber wer bleibt da noch übrig? Ich meine, du hast ja wirklich jetzt mit.
Du musst ja nicht die Hauptcrew irgendwie machen. Es gibt ja noch so ein paar, keine Ahnung, du erzählst halt den Stuntfahrer aus dem vierten Teil.
Ja, oder die beiden gucken, Plüschis. Ob der genug hergibt, aber bei Pixar würde ich denen zutrauen, dass er da auch immer eine gute Hintergrundgeschichte
hat. Ja, zumal der Stuntfahrer ja tatsächlich eine dramatische Hintergrundgeschichte hat.
Stimmt.
Also der kann für sich selbst, der hat natürlich eine schöne Erlösung in Teil 4 eigentlich gefunden.
Ja. Aber das hält ja niemanden davon ab,
genau,
das noch zu erzählen.
Ja.
Ja.
Also Spin-offs, kein Problem, glaube ich. Ich glaube, so ein absolut crazy Versuch, die Geschichte neu zu erzählen wie Lightyear, wird es nicht nochmal geben. Da sind sie einfach zu sehr auf den Hintern gefallen.
Ja, ich wäre auch tatsächlich noch offen, weil ich finde, die schaffen es noch genug, mich da irgendwie über der Stange zu halten. Zumal ich jetzt auch wieder mehr drin bin nach dem Rewatch. Also ich würde es mir auch angucken. Ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, ach, Toy Story 6 bleibt mir bloß weg.
Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Ja. Aber möchte ich das... Ich möchte ein frisches Pixar-Abenteuer.
Ja, also davon ganz abgesehen, genau, dieses ewige Aufwärmen, klar, aber ich mag die Figuren immer noch gern genug, dass ich da mir noch was sehen will. Vielleicht noch... Das große Krabbeln 2, ja, das wird ja immer wieder gesagt, dass sich das die Leute wünschen, aber mal schauen.
Ja,
wird da nicht in Toy Story 2 oder so drauf angespielt? Oder was in 3? Wo auch so eine Post-Credit-Scene ist, wo die da auftauchen, die Figuren, das große Krabbeln, und sagen, ach, die kriegen jetzt hier einen zweiten Teil, aber die noch nicht. Ich glaube, das war bei Toy Story 2 schon.
Krass.
Wenn man bedenkt, die Reihe, nochmal ein kleiner Easter Egg-Schlenker zum Schluss, dass die Reihe ja vielleicht fast begraben worden wäre, weil es bei 2 ja so große Probleme gab. Also 2 war ja ursprünglich erstmal als Direct-to-DVD-Sequel geplant. Ja, und das wurde dann erst umgemodelt im Produktionsprozess, als sie gemerkt haben, ist ja doch ganz geil und wir haben ja doch jetzt wieder Tom Hanks und Tim Allen und so.
Ja.
Und ganz schlimmer Zeitplan da gewesen, die haben irgendwie Tag und Nacht gefühlt, glaube ich, alle dann geschuftet, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, weil sie schon eine Deadline da hatten.
So wie dieser Podcast hier
und
quasi.
So wie dieser Podcast im Grunde, also wir können das sehr nachempfinden und, das passiert vielleicht mit unserem Podcast gleich auch noch, der Film war zwischendurch weg, der wurde gelöscht.
Nein.
Es hat einer von den Animatoren, glaube ich, beim Aufräumen auf dem Server aus Versehen einen Löschbefehl eingegeben und dann war der Film weg. Und die Backups haben sie dann, glaube ich, erst gemerkt, dass die Backups auch seit einem Monat nicht funktionieren.
Scheiße.
Und dann war irgendwie der Film, der nur zu 90% oder so fertig war, weg. Und das ist so, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Und
Nein.
dann hatten sie noch eine Mitarbeiterin, die, ich glaube, technische Direktorin oder so, die remote gearbeitet hat. Damals ja noch eher ungewöhnlich, Ende der 90er, weil sie halt ein neues Kind, ein Kind bekommen hatte und die hatte dann noch ein Backup und dann konnten sie alles quasi nochmal retten und dann konnte der Film erscheinen. Wer weiß, also dann wäre die Reihe, ob die dann so geworden wäre wie
ich glaube,
jetzt.
Der zweite Teil, also wenn es wirklich gelöscht worden wäre, wäre die Toy Story-Reihe wahrscheinlich dann wirklich zu Ende gewesen. Ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen nochmal entsprechend viel Geld da reingebuttert hätten, um ein Direct-to-DVD.
Also am Ende gut für uns alle, weil dann haben wir auf jeden Fall Toy Story 3 bekommen. Wenn mir jetzt zu 4 und 5 steht, muss man gucken, aber nach wie vor einfach eine gute Reihe. Ich würde noch weiter, würde mir noch einen zusätzlichen Teil angucken. Ist die Frage, wie man das mit Bonnie jetzt noch weiter erzählt, wenn sie einfach nochmal die Andy-Geschichte wiederholen, ist auch langweilig.
Das ist wahr, aber du kannst ja tatsächlich, jedes Kind hat ja andere Erfahrungen, Erlebnisse und so weiter. Dementsprechend bietet es eigentlich noch genug Raum.
Und da müsste eigentlich noch was kommen, um eigentlich die Bonnie-Geschichte nochmal abzuschließen. Die haben ja, glaube ich, auch so mal anklingen lassen, dass die erste Trilogie ist halt die Andy-Trilogie und jetzt ist halt die Bonnie-Trilogie. Also macht noch einen Teil mit Bonnie und dann...
Gut, das wäre aber ein krasser Zeitsprung dann wirklich. Von
dann müsstest du jetzt wirklich einen größeren
Zeitsprung haben. 18 oder sowas.
Aber zwischen 2 und 3 ist ja auch ein relativ großer Zeitsprung gewesen damals. Also
vielleicht mal einen richtig krassen Zeitsprung. Toy Story in der Zukunft.
Dann bist du wieder bei Lightyear.
Dass es irgendwie 2050 oder so Bonnie gibt irgendwie die Spielzeuge an ihre Enkel weiter. Wahnsinn.
Ja,
was für Visionäre.
Das könnte wild werden. Ja, gut. Aber dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Ja. Wir haben es am Ende doch noch geschafft, auch in unseren Erinnerungen von vor einem Monat oder so zu kramen, um das noch halbwegs auf die Reihe zu bekommen. Dann vielen, vielen Dank, Stefan.
Ja, war schön mit dir.
Ja, fand ich auch wieder sehr schön. Wir sollten das öfter machen, nicht nur einmal. Wann war Final Destination letztes Jahr?
Ja, ich glaube,
nicht nur einmal im Jahr. Ja. Nächste Woche habe ich auf jeden Fall ohne dich Podcast.
Toll.
Das kann ich schon mal sagen, dann habe ich mit Pascal Podcast zu Spider-Man.
Auch schön.
Brand New Day, da warten die Leute ja, glaube ich, auch auf dieses kleine Filmchen.
Ja, freue ich mich ein bisschen drauf.
Ja, ich bin ja noch voll also Marvel auch langsam ein bisschen müde, obwohl ich da auch die Fahne lange noch hochgehalten habe, aber bei Spider-Man bin ich noch voll drin, also da habe ich echt Bock drauf. Und mal schauen, also ich bin gespannt, ich habe ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen, PV
ist
wieder kurz
vorher. Wird auch tatsächlich spannend, weil ähnliches Problem eigentlich, hast du eine Trilogie, die, obwohl der dritte Teil ist so offen, der muss halt weiter erzählt werden.
Ja, aber du hast
ja
trotzdem irgendwie so einen gewissen Abschluss da, aber das wäre natürlich auch, das jetzt in der Luft hängen zu lassen, ein bisschen krass.
Ja, keiner kennt ihn.
Ja. Ende. Fertig. Happy End.
Ich glaube, alle sind glücklicher, wenn sie Peter Parker nicht kennen.
Ich denke auch, die Welt ist ein besserer Ort. Ja, aber die wollen ja hier nochmal wieder einen Schritt zurück und so, ja. Wieder Friendly Neighborhood, Spider-Man und so. Also ich hab Bock. Und was da bisher alles so bekannt ist, das hat mir schon Lust drauf gemacht. Ich bin gespannt. Das gibt's also nächste Woche. Und bis dahin erstmal vielen Dank auch an euch da draußen, dass ihr uns gehört habt mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das so fandet, und bewertet uns, wo es denn geht. Abonniert uns, wo es geht. Schreibt uns auch gerne an unsere gute alte E-Mail-Adresse leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht, Kritik, Lob und alles dazwischen. Und dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als bye bye und bis zum nächsten Mal.
Ciao.